Ja, sehr schön, mal wieder da zu sein, mit euch verbunden zu sein, ob hier in Schwäbisch Gmünd oder auch im Ausland sogar. Ich weiß nicht, wie es dir zurzeit geht, aber wenn ich auf jetzt meine letzte Woche zurückblicke, muss ich feststellen, dass ich sehr, sehr gute Beziehungen zu anderen Menschen habe. Da bin ich sehr gesegnet worden. Niemand hat versucht, mich umzubringen diese Woche. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Niemand hat mich irgendwie verleumdet. Niemand hat mich verletzt durch Worte. Also das ist toll. Das war eine tolle Woche. Aber wir wissen natürlich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht erlebst du zurzeit etwas anderes in deinen Beziehungen, die du hast. Vielleicht steckst du mitten in einem Konflikt drin mit jemandem. Wir wissen, es gibt auch solche Zeiten. Ja, Zeiten, wo Beziehungen mit anderen Menschen uns Mühe machen, uns zu schaffen machen. Konflikte mit anderen Menschen, ja, das kennen wir eigentlich von klein auf. Ich bin mir sicher, die vier Jungs, von denen wir jetzt das Video gesehen haben, mit Sicherheit kennen sie das von klein auf, dass man auch aneinander reift, damit wächst man auf. Im Kindergarten, in der Schule, dann, wenn man in die Pubertät kommt, ein junger Mensch wird, da können Konflikte auch besonders starke Narben am Menschen hinterlassen und besonders prägend sein für den Rest des Lebens. Konflikte setzen sich fort, auch im Erwachsenenalter, die können überall auftauchen, auf unseren Arbeitsplätzen, mit unseren Arbeitskollegen, sogar unter Christen in unseren Gemeinden, sogar in unseren Ehen, ja, in unseren stärksten Beziehungen können Konflikte vorkommen. Und sie können sogar bis ins hohe Alter sich ziehen. Ja, dass man, wenn man schon sehr im fortgeschrittenen Alter ist, so richtig gekennzeichnet ist von Konflikten, die man hatte im Leben. Das gehört zu so einer ganz normalen Erfahrung von uns Menschen. Wir stellen diese Erfahrung fest auf einer der ersten Seiten der Bibel. Ja? 1. Mose 4, da lesen wir vom ersten, oder davor schon, 1. Mose 3, zwischenmenschliche Konflikte. Und auch die Menschen, die die Psalmen geschrieben haben, auch ihnen sind diese Erfahrungen nicht unbekannt. Darum ging es auch in dem Psalm, den wir gerade eben gelesen haben. Das ist ja das Tolle an den Psalmen auch, ja, und deswegen ist es schön, dass wir darüber predigen zurzeit. Es geht dort um Erfahrungen von echten Menschen. Es geht weniger darum, ja, so und so hat man sich zu verhalten, sondern es geht darum, was erleben Menschen mit Gott. Und das, was Menschen dann auch an Gott gerichtet haben, Worte von Menschen an Gott, sind jetzt als Wort Gottes für uns da, damit auch wir das, was wir erleben, mit Gott zusammen durchleben. Die Psalmen geben uns ein Vokabular, um das zu verarbeiten, das vor Gott zu bringen. Und darum wird es heute gehen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Anstrengende Menschen, Gott und ich. Vielen Dank. Anstrengende Menschen, Gott und ich. Schauen wir uns mal an, was Psalm 7 uns dazu zu sagen hat. Dazu natürlich die Anmerkung, Psalmen sind ja weniger so eine Predigtliteratur, ja, wir Westeuropäer, wir mögen es ja sehr, so logische Gedankengänge und Punkt 1 und eine klare Schlussfolgerung zu Punkt 2 und Punkt 3 und mit Beispielen, mit Anwendungen. Die Psalmen sind da ein bisschen anders, ja, das fällt uns wahrscheinlich auf. Psalmen sind ja wie so emotionale Achterbahnfahrten. Da muss man sich wirklich gefühlsmäßig drauf einlassen, man muss das vielleicht durchbeten für sich. Deswegen sage ich, das sind jetzt nur so ein paar Gedanken, die mir wichtig geworden sind. Das sind insgesamt 4 Punkte, die ich mitnehmen kann aus diesem Psalm und die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Als erstes lesen wir im Vers 1, ja, das sind sowas wie die Regieanweisungen. Ja, also ein Shigayon, das ist wahrscheinlich so ein Lied von David, dass er dem Herrn sang. Und jetzt, worum ging es? Wegen der Worte des Benjaminiten Kusch. Also es geht um einen Menschen aus dem Stamm Benjamin, der Kusch hieß. Und ihr könnt eure Bibel von 1. Mose bis Offenbarung durchlesen. Ihr werdet euch dort nichts finden von diesem Menschen. Wer war dieser Mensch? Wir wissen es nicht. Er kommt nicht vor in der Bibel. Was wir aber wissen ist, welche Beziehung hatte denn David zum Stamm Benjamin? Wie war seine Beziehung zu diesem Stamm? Eher gut oder eher schlecht? Also wer kam denn aus diesem Stamm? Ja, seine Frau Michael, sein Schwager, sein bester Freund Jonathan, aber auch sein Schwiegervater Saul. Wie war denn die Beziehung von den beiden? Sehr angespannt. Ja. Der eine hat versucht, den anderen umzubringen. Und auch später, als David König wurde, hat das immer wieder mit Problemen aus dem Stamm Benjamin zu tun gehabt. Also wenn David dann anstrengend, ich weiß ja nicht, ob du an irgendwelche konkreten Menschen denkst, wenn du das Wort anstrengende Menschen hörst, aber David hat da sofort an diesen Stamm Benjamin denken müssen, mit Sicherheit. Und jetzt ist da ein Kusch und das Interessante ist, es geht nicht darum, wir haben ja vorhin gelesen, als ob hier fast schon, als ob er in Lebensgefahr schwebt. Und David hatte auch solche Situationen, wo er wirklich in Lebensgefahr war, aber das Besondere ist hier, wegen der Worte von diesen Menschen. Also das sind Worte und die machen es David schwer. Und das holt uns natürlich sofort ab, weil wir das ganz gut kennen aus unserem Leben. Wie verletzend Worte sein können. Was für eine Macht Worte haben. Ein Wort oder ein Satz, ja, und die ganze Beziehung ist nie wieder die gleiche. Was nehme ich hier mit? Die ersten Verse habe ich überschrieben mit den Worten Gottes Schutz statt eigener Kraft. David fleht hier zu Gott. Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich. Rette mich von allen meinen Bedrängern und befreie mich. Bei dir berge ich mich. Also er sucht Geborgenheit bei Gott. Und da sagt ein David, und das war kein schwacher Mensch, das war kein Softie, würden wir sagen. Das war einer, der auch mal zuschlagen konnte, der für seine Meinung einstehen konnte. Das war einer, der Charakter hatte. Und hier kommt er aber ganz demütig zu Gott und sagt, Herr, bei dir berge ich mich und rette du mich. Dass er nicht wie ein Löwe meine Kehle zerreißt, der reißt und da ist kein Befreier. Also Psalmen sind ja sehr, sehr bildhaft, wenn wir uns das so bildlich vorstellen. Ein Löwe, der reißt, der hungrig ist. Wir kennen sowas vielleicht höchstens aus dem Zoo. Aber für David war das nicht ungefährlich. Wir wissen, er war ein Schafhirte und er hat es mit Löwen zu tun gehabt auch. Und hier sieht er in seinem Widersacher, sieht er dieselbe Gefahr in seinen Worten. Und hier sagt er aber, rette mich. Er möchte sich auf diesen Konflikt nicht einlassen. Und da finde ich das ganz vorbildlich, wie David hier mit diesem Konflikt umgeht. Ja, anstatt das selber in die eigene Hand zu nehmen, anstatt zurückzuschlagen, sucht er hier Schutz und Geborgenheit bei Gott. Einer, der kein Problem damit gehabt hat, Löwen gegenüberzustehen, möchte diesen Konflikt aus dem Weg gehen. Er möchte sich nicht darauf einlassen. Wie gehen wir mit unseren Konflikten um? Steigen wir uns da rein, ja, versuchen wir noch einen draufzusetzen oder fliehen wir auch zu Gott und sagen, Herr, erspare mir doch diesen Konflikt, löse du doch das Ganze. Führe uns nicht in Versuchung, das, was wir beten sollen eigentlich, laut Jesus, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was David natürlich damals nicht wissen konnte, was wir aber heute wissen, ist, nicht sein Feind, also nicht dieser Mensch, war das eigentliche Problem. Und das eigentliche Problem liegt noch viel tiefer. Da können wir lesen im Neuen Testament, in 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, Vers 8. Wo es heißt, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also das ist unser wahrer Feind. Nicht dieser anstrengende Mensch, mit dem du es zu tun hast. Nicht der Mensch, mit dem du im Konflikt zurzeit bist. Sondern da ist eine böse Macht dahinter und die versucht, dich zu verschlingen. Durch diesen Konflikt auch. versucht der Teufel, dich lahmzulegen. Und er greift da unsere empfindlichsten Bereiche an. Er greift da unsere Gemeinde an. Er greift unsere Ehen an. Und dann müssen wir genauso hier beten wie David. Wir müssen Zuflucht finden bei Gott. Und bitten, dass Gott uns erlöst. Und dass wir uns nicht einlassen auf diese Macht des Bösen. In den nächsten Versen lesen wir Vers 4, Herr, mein Gott, wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht an meinen Händen ist, wenn ich Böses vergolten dem, der mit mir Frieden hält und geplündert den, der mich ohne Ursache bedrängt. Also hier lässt David die Möglichkeit zu, weil er ganz genau weiß, auch er ist nicht unschuldig. Auch er ist nicht vollkommen. Und deswegen fragt er hier Gott, Herr, wenn ich Böses getan habe, wenn das wahr ist, was mir hier vorgeworfen wird, und wir lesen hier, es wird ihm offensichtlich hier vorgeworfen, dass er ungerecht ist, dass er andere Menschen schlecht behandelt und dass er plündert den, der ihn ohne Ursache bedrängt. Also dass er sich bereichert auf Kosten von anderen Menschen, andere Menschen ausbeutet. Das wird hier David vorgeworfen. Und das ist wahrscheinlich auch besonders bitter, weil wir wissen, aus einer Stelle in 1. Samuel, da hat David die Möglichkeit, Saul zu töten und er macht es nicht. Und er sagt dann zu ihm, an meinen Händen ist nichts Böses. An meinen Händen ist kein Unrecht. Und hier wird ihm genau das Gegenteil vorgeworfen. Und das ist natürlich besonders bitter und besonders verletzend. Vielleicht kennen wir das auch, ja, wenn wir uns bemühen um etwas und dann wird genau diese Sache uns vorgeworfen. Wie ein Messerstich in den Rücken. Etwas, wo man besonders Wert darauf gelegt hat. Und genau das wird uns zum Verhängnis. Und das Schöne ist aber, dass David hier die Möglichkeit zulässt und er sagt, Herr, wenn das wirklich wahr ist, wenn das wirklich stimmt, er sagt so, verfolge der Feind meine Seele und erreiche sie. Trete mein Leben zu Boden, strecke meine Ehre hin in den Staub. Mit anderen Worten, dann habe ich das auch verdient. Dann verdiene ich diese Bestrafung, wenn das wirklich wahr ist. Also so eine Selbstprüfung statt Selbstsicherheit. Also David geht hier nicht davon aus, ja, ich bin ja im Recht, sondern Herr, vielleicht ist es ja wahr. Vielleicht stimmt es ja, was gegen mich da gesagt wird. Vielleicht bin ich ja der Anstrengende und nicht der andere. Also, anstatt sich in Selbstsicherheit zu wägen, unterzieht sich David wie so einem Röntgenblick von Gott. Also, er möchte wissen, was wirklich Sache ist, wie es um ihn wirklich aussieht. Ja, so ein Röntgenblick offenbart ja, wie es um uns wirklich steht. Das zeigt einfach nur die Wahrheit. Und das möchte Gott hier auch tun. Möchte David hier tun vor Gott. Wie geht es uns in unseren Konflikten? Ja, wenn wir uns da hineinsteigern manchmal, dann meinen wir schon oft ja, im Recht zu sein und unschuldig zu sein. Und dann oft haben wir so einen Tunnelblick, dass wir das auch gar nicht zulassen, dass auch wir vielleicht zum Konflikt beigetragen haben oder vielleicht sogar noch schlimmer sind als der andere Mensch. In Wirklichkeit wissen wir natürlich, ja, in einem Konflikt sind immer zwei Seiten beteiligt, in allermeisten Fällen. Ein Bekannter von mir aus der Ukraine hat mal gesagt, an einem Ehekonflikt sind immer zwei Seiten beteiligt, die Frau und die Schwiegermutter. Ja. Also, ja, natürlich Spaß. Ich habe da auch keine Erfahrung, kann das nicht weder bestätigen noch verneinen. Aber was ich ganz genau weiß, ist, sogar wenn ich im Recht bin manchmal, kann ich sowas von lieblos sein, kann ich sowas von, keine Ahnung, daneben liegen, durch das, wie ich auf meinem Recht poche. Und deswegen sind auch wir gut beraten, auch so eine Selbstprüfung vor Gott zu machen, statt einfach sicher und überzeugt davon zu sein. Und uns die Frage zu stellen, ja, wo bin ich vielleicht der Anstrengende? uns am Maßstab des Wortes Gottes ausrichten lassen, zu schauen, wo müsste ich was ändern in meinem Leben? Haben wir vielleicht auch solche Menschen, denen wir es erlauben auch, uns zu sagen, dass etwas nicht in Ordnung ist bei uns? Erlauben wir das unseren Ältesten, unseren Seelsorgern? Oder haben wir so unsere Gruppe, wo wir uns alle gegenseitig feiern und alle sind wir toll innerhalb dieser Gruppe und von außen hat keiner was zu sagen, wenn jemand mit einer anderen Meinung in diese Gruppe kommt? Selbstprüfung statt Selbstsicherheit. Und das Schöne ist, ja, so ein Blick in die Realität, ja, so ein Blick, so ein Röntgenblick zeigt uns ja die Wahrheit und es bewahrt uns davor, auf beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Also einmal zu meinen, ja, ich habe immer recht und die anderen sind die Anstrengenden, aber auf der anderen Seite auch ständig zu denken, was habe ich diesmal falsch gemacht? Es liegt doch bestimmt wieder an mir, dass etwas nicht klappt. Und deswegen, der nächste Abschnitt des Psalmes, da geht es um die Sicht Gottes. Ja, Gottes Sicht statt Selbstmitleid. Und ab Vers 7, da geht es ganz, ganz viel um Gott plötzlich und ganz wenig um das eigentliche Problem. Also hier betet David, steh auf, Herr, in deinem Zorn, erhebe dich gegen das Wüter meiner Bedränger und wache auf zu mir. Als ob David hier Gott so richtig wachrüttelt. Ja, und wir kennen das, wenn wir mal einen Menschen wachrütteln müssen, das ist nichts Schönes, ja, da muss es wirklich etwas Ernstes sein. Und so kommt David hier zu Gott. Gericht hast du befohlen. Und das ist jetzt interessant, also wie oft hier die Worte ja Richter, Gericht, Gerechtigkeit vorkommen. Also hier appelliert David an Gott als den höchsten Richter. Schar der Völkerschaften, umringe dich zur Höhe über ihn, kehre zurück. Der Herr richtet die Völker, richte mich, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und so weiter. Ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gib Bestand, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott. Also hier kommt David zu diesem Gott, das muss man sich so vorstellen, als ob Gott in so einem obersten Gerichtssaal sitzt, ja, von wo aus er die ganzen Nationen richtet und die ganze Welt. Und da platzt David mitten rein mit seinem Problem. Also stellen wir uns vor, das ist jetzt, ich glaube, das australische Parlament. Es findet eine wichtige Sitzung statt in diesem Parlament. Ja, die höchsten Autoritäten sitzen da und entscheiden irgendwas Wichtiges. Bestimmt irgendwas, was mit Corona zu tun hat oder Weltwirtschaft. Was Wichtiges gibt es zurzeit doch nicht. Und plötzlich geht die Tür auf und es kommt ein kleines Kind reingerannt in den Gerichtssaal. Und läuft zum Richter, weil das Kind vom Richter ist, vom höchsten Richter, der da hier in der Mitte sitzt. Und alle sind verdutzt und verwundert, hey, was macht das Kind hier im Gericht? Wir haben hier doch Wichtigeres zu klären. Und der Richter steht einfach auf, lässt alles links liegen und geht zu diesem Kind, und nimmt es auf den Arm und hört sich an, was dieses Kind zu sagen hat. Und alles andere hat erstmal zu warten. Genau so bestürmt hier David Gott in seinem Gerichtssaal. Und so dürfen auch wir Gott bestürmen. Mit unseren Anliegen, jederzeit. Und gleichzeitig aber auch dieses Bild, ja, dass Gott ist nicht nur unser himmlischer Vater, er hat auch die Geschicke der ganzen Welt vor sich. Er hat die ganze Weltgeschichte in seiner Hand. Vom Anfang bis zum Ende. Er sieht jetzt schon das Endergebnis. Alle Völker der Welt sind in seiner Hand. Er regiert über alles. Er regiert über die Wirtschaftskrisen, über die Gesundheitskrisen. Gott setzt Politiker ein, setzt Politiker ab. Das ist der Herrscher des Universums. Da hat er doch auch unser Problem, auch unseren Konflikt nicht übersehen. Und ich glaube, dass diese Sichtweise David auch hilft, ja, gefangen genommen zu werden von seinem Problem, von seinem Konflikt. Und darauf zu schauen, hey, Gottes Sicht, Gott sieht viel, viel mehr als ich. Gottes Sicht ist viel weiter. Weil es bei ihm nicht nur um meinen Konflikt mit diesem Menschen geht, sondern bei Gott geht es um die Geschichte der ganzen Welt. Und da hat Gott den größten Konflikt aller Zeiten gelöst. in Konflikten des Menschen gegen ihn, im Konflikt des Bösen in dieser Welt. Das hat Gott ein für alle Mal gelöst, indem er auf die Erde kam und indem er Gerechtigkeit in Jesus Christus vollbracht hat. Für uns ungerechte Menschen. Denn es steht auch hier in Vers 11, mein Schild über mir ist Gott, der die vom Herzen Aufrichtigen rettet. Ich denke, David wusste ganz genau, vom Herzen ist er eigentlich überhaupt nicht aufrichtig. Und er sagt auch in einem anderen Psalm, Psalm 51, sagt er, in Schuld bin ich geboren, in Sünde bin ich gezeugt, ich bin durch und durch verdorben. Aber Gott rettet und Gott ist gnädig. Und das war ihm bewusst. Und deswegen kann er vor diesem Gott bestehen. Und deswegen, auch wenn am Ende der Zeiten absolute Gerechtigkeit einkehren wird auf dieser Erde, weil Gott gerecht ist, haben wir als ungerechte Menschen auch die Möglichkeit, in seiner Gegenwart zu stehen, weil Gott auch vergibt, weil Gott auch rettet. Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Also David weiß ganz genau, dieses Leid, das er erlebt, das wird eines Tages aufhören. Und der Mensch, der ihn ungerecht behandelt, wird dafür auch gerade stehen müssen. Aber er weiß auch um die Vergebung von Gott. Und ich könnte auch vermuten, dass ihm das auch hilft, auch den anderen anders zu sehen. Weil er weiß, mir wurde vergeben. Und wenn Gott zu mir gnädig ist, dann ist Gott zum anderen auch gnädig, obwohl der andere das auch nicht verdient hat. Und das hilft uns, Gottes Sichtweise hilft uns auch, das vor Augen uns zu halten. Ja? Dass wenn wir Gottes Gnade erlebt haben, obwohl wir es nicht verdienen, dann steht Gottes Gnade genauso auch dem Menschen, der mir Leid antut, zu. Und er verdient sie genauso wenig. Aber Gott möchte ihn genauso begnadigen, möchte ihn genauso in seinem Reich aufnehmen. Und das hat auch mit unserem letzten Punkt zu tun, mit unserem letzten Abschnitt. Und das finde ich sehr faszinierend, ab Vers 13, wie David hier wieder auf seinen Feind zu sprechen kommt, aber plötzlich mit einer ganz anderen Sichtweise. Also seine Haltung zu diesem Menschen ist eine ganz andere geworden. Also wir lesen, ab Vers 13, wahrhaftig, schon wieder wetzt er, der Feind, sein Schwert, spannt seinen Bogen und rüstet ihn. Also mit anderen Worten, der Feind ist immer noch da. David ist hier zu Gott gekommen, hat sein Herz ausgeschüttet, aber das Problem ist immer noch da. Also Gott wird das Problem nicht von jetzt auf nachher in Luft auflösen. Nur weil wir einmal gebetet haben. Ich erinnere mich dann an eine Situation, als ich noch meinen Führerschein gemacht habe, vor 100 Jahren, da habe ich, ich war ganz frisch im Glauben, ich habe ja einen Konflikt gehabt mit meinem Fahrlehrer. Mein Fahrlehrer, ich fand ihn viel zu entmutigend, ich fand ihn überhaupt nicht ermutigend, es hat irgendwie gar nicht gepasst. Und ich habe gebetet, dass Gott das irgendwie löst. Und daraufhin, was glaubt ihr, was passiert ist? Der Fahrlehrer wurde entlassen. Also er hat danach eine andere Arbeitsstelle gefunden, also es hat alles gepasst. Ich glaube aber nicht, dass Gott jedes Mal so handelt. Also dass wir ein Problem haben mit einem Menschen und wir beten und der Mensch wird entrückt oder mit dem Menschen passiert etwas noch Schlimmeres. Sondern ich glaube, Gott hat was Besseres vor mit uns. Er möchte diesen Menschen bewusst immer noch in unserem Leben lassen, damit wir lernen, ihn auch anders zu sehen. Und das ist das Faszinierende hier, was David plötzlich sieht, und ich habe diesen letzten Punkt überschrieben mit den Worten Anbetung statt Zerstörung. Und dort heißt es ab Vers 14, ja, dieser Feind gegen sich selbst hat er die Mordwerkzeuge bereitet, seine Pfeile brennend gemacht. Sieh, er trägt in sich Böses. Er geht, und das ist jetzt ein ganz ekliges Bild, er geht schwanger mit Unheil. Er gebiert Falschheit. Also dieser Mensch, er ist wie so eine Brutstätte geworden für das Böse. Er ist von dem Bösen wie von so einer Schlingpflanze umschlungen. Er hat eine Grube gegraben, hat sie ausgehöhlt, doch er ist in die Falle gefallen, die er gemacht hat. Sein Unheil kehrt auf sein Haupt zurück und auf sein Scheitel herab kommt seine Gewalttat. Mit anderen Worten, als ob hier David fast schon Mitleid hat über diesen Menschen. Weil diese Bosheit im Endeffekt diesen Menschen selbst zerstört. Und wir lächeln da manchmal drüber, auch über diesen Vers, ja, wer einem eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist ja so ein ganz tolles Sprichwort. Aber dahinter liegt ein ganz, ganz biblisches Prinzip. Nämlich das, was wir säen, das werden wir ernten. Und wenn man Bosheit sät, dann wird man von dieser Bosheit zerstört. Wenn man ständig nur negative Bemerkungen von sich gibt und die ganze Zeit nur so negativ eingestellt ist und alle anderen machen alles falsch, das macht einen nur kaputt innerlich. Undankbarkeit, Unzufriedenheit, das ist das Unheil, das uns verschlingt. Das ist das Unheil, das wir gebären, wenn wir uns darauf einlassen, diese böse Macht. Das ist dann wie dieses Bild aus der Zeichentrickserie, ja, wo die Katze am liebsten die Maus abschießen würde, aber in Wirklichkeit könnt ihr euch schon vorstellen, was gleich auf sie zukommt. Und so ist es, wenn wir uns auf Bosheit einlassen, schon im Kleinen, ja, wenn wir bestimmte Sünden zulassen in unserem Leben, bestimmte Lieblingssünden haben, naja, ist ja nicht so schlimm, ist halt eine Gewohnheit, ein bisschen lästern, ein bisschen undankbar sein. Und uns fällt es nicht mal auf, dass wir diese Sünden in uns haben. Und das wird uns aber, das wird uns zum Verhängnis werden. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Wahrheit auch für uns Gläubige, also auf uns auch zutrifft. Und dass es auch für uns eine reale Gefahr ist. Das, was wir säen, das werden wir ernten. Und dass, wenn wir in Sünde leben, als entschiedene Christen, dass das uns zerstören wird, dass das fatale Folgen haben wird für unser ewiges Leben. Und deswegen auch die ganzen Aufforderungen in der Bibel, im Neuen Testament, auch an Gläubige. Legt ab Bosheit, schlechtes Reden übereinander, Neid, Lästerung und so weiter. Warum sollen wir das ablegen? Wir sind doch schon gerettet. Na, damit wir nicht wieder gefangen genommen werden von dieser Macht. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, ja, ich lese es mal ab. Sähe eine Gedanken und du erntest eine Tat, sähe eine Tat. Und du erntest eine Gewohnheit, sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter, sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Mit anderen Worten, diese kleinen Gedanken oder kleinen Gewohnheiten, die wir zulassen in unserem Leben heute, die bestimmen unseren Charakter auf lange Sicht gesehen. Und das kennen wir ja schon in der kurzen Zeit auf der Erde hier. Die Menschen, die sich als Jugendliche in eine bestimmte Richtung entwickeln, wie die Laufbahn eingeschlagen wird und bis ins hohe Alter man sowas mitnimmt, ein Charakter. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wie es ist, wenn wir das mitnehmen, nicht nur in dieses irdische Leben, sondern für weitere 1000 Jahre. Für weitere 10.000 Jahre, für das ewige Leben. Was das mit uns machen wird. Also im schlimmsten Fall wird es eine Hölle auf Erden werden. Ja, und das ist auch das, was die Bibel auch, bevor die Bibel auch warnt, ja, die Hölle, und dazu brauchen wir auch Jesus, damit er uns rettet von Sünde, von Dingen, wo wir meinen, das sind Kleinigkeiten. Aber wo in Wirklichkeit eine Macht dahinter steht, die uns ins Verderben stürzt und die uns in den ewigen Tod stürzt, wenn man Jesus nicht kennt. Und ich mache uns Mut, ja, wenn du weißt, da gibt es Sünden in deinem Leben, dann komm zu Jesus und tu Buße darüber und nimm seine Vergebung an. Und wenn du vielleicht schon Gottes Kind bist und du stellst aber trotzdem fest, das sind Gewohnheiten, das sind negative Eigenschaften, die sind da in meinem Leben, dann komm auch zu Jesus und lass dich verändern von ihm. Damit aus diesen Gewohnheiten nicht Kletterpflanzen werden, die dich dann auffressen. Und deswegen kommt David da raus. Und deswegen macht es auch Sinn, dass er sich nicht auf diesen Konflikt einlässt, sondern dass er sagt, Herr, befreie du mich davon. Ich möchte mich da nicht hineinsteigern mit Mitteln des Bösen. Und im letzten Vers, so seine Perspektive, das, was ihn da rausführt, aus diesem Weg der Selbstzerstörung lautet Anbetung. Ja. Ich will den Herrn preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen des Herrn, des Höchsten. Er lobt hier Gott. Er lobt hier Gott nicht, weil Gott sein Problem gelöst hat. Nicht deswegen gebührt Gott der Lob, so wie wir es vorhin in diesem schönen Lied gesungen haben. Dir gebührt mein Lob oder gehört mein Lob, auch wenn der Weg schwer ist. Sondern er betet hier Gott an, weil Gott gerecht ist. Weil Gott ihn da befreit aus diesem Strudel der Selbstzerstörung. Und er besingt den Namen des Herrn, des Höchsten, der Herr, der auf diese Erde runterkam und erhöht wurde. Erhöht wurde am Kreuz, wo unsere Bosheit, unsere Ungerechtigkeit sich aufgestapelt hat. Wo unsere Sünde den Sohn Gottes hingetrieben hat. Damit wir befreit werden davon. Damit wir das ablegen können. Damit wir das tun können, wozu wir eigentlich bestimmt sind. Nämlich Gott anbeten, obwohl du und ich eigentlich anstrengende Menschen sind. Amen. Ich würde gerne einladen, dass wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Bitte nehmt Gebrauch von den Mikrofonen. Lass uns dazu noch aufstehen und ich mache dann den Abschluss. Unser Vater im Himmel, wir danken dir vom Herzen dafür, dass du uns durch und durch kennst. Und wir wissen es alle ganz genau, dass wir alle anstrengende Menschen sind. Deswegen habe ich das ja auch so ironisch formuliert in der Überschrift. Wir sind alle anstrengend, jeder auf seine Art. Wir sind alle auf deine Gnade angewiesen in unseren Beziehungen. Und Herr, doch ist es so gut zu wissen, dass wenn Konflikte dann da sind, dass wir zu dir flehen können, dass du uns eine gute, eine richtige Sichtweise gibst auf uns selbst, auf diese Konflikte. Dass du uns deutlich machst, Herr, dass du viel, viel größer bist. Dass du die Geschicke der Welt in deiner Hand hältst. Wie viel mehr auch unsere kleinen Sorgen und unsere kleinen Konflikte hier auf der Erde. Und dass du uns auch bewahren möchtest davor, dass wir uns auf das Böse einlassen, das uns im Endeffekt selbst kaputt macht. Und da beten wir auch um dein Wirken, Herr, in der kommenden Woche, dass du uns allen deutlich machst, was wir für Gewohnheiten, was wir für Eigenschaften vielleicht haben, wo du möchtest, Herr, dass wir das aus unserem Leben abschaffen, weil es uns selbst schadet. Bitte mach uns das deutlich durch andere Menschen, mach uns das deutlich durch dein Wort, durch deinen Geist. Und Herr, lass uns dann deine verändernde und befreiende Gnade erleben, Herr, damit wir einfach dich anbeten können in Freimut und in dieser Freiheit, die du gibst. Amen.